ARD Sounds.
Moin, ich bin Maike Nielsen und man kann sich das bei dem Wetter heute vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber in Bramfeld gibt es eine Bananenplantage. Anja Wekens kümmert sich um die tropischen Pflanzen und sie meinte, ja, die wachsen nicht nur im Topf, sondern sogar bei ihr in der Erde.
Die machen Ableger, also die Bananen wachsen wie Unkraut. Wir kriegen manchmal die Frage gestellt, wie vermehren sie die? Gar nicht, also die machen das von alleine.
Ja, Bananenplantagen in Bramfeld, kann man mal wieder sehen, was es in Hamburg alles Verrücktes gibt. Wir haben wieder spannende Themen für euch heute. Und zwar hat es nach den Schüssen in Harburg zwei Festnahmen gegeben. Und die Bundesregierung hat ein Reformpaket geschnürt, das unser aller Leben verändern wird, auch in Hamburg. Außerdem sprechen wir über eine Methode von Liebesbetrügern. Heute ist der 2. Juli.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir kennen das sicher alle. Wir verlieben uns und dann sind wir in einem ziemlichen Ausnahmezustand. Wenn es uns so richtig erwischt, ja, dann können wir Tag und Nacht an nichts anderes denken, als an die wundervolle Person, die uns da begegnet ist. Und alles andere klammern wir erstmal aus. Im besten Fall geht's ja unserem Gegenüber genauso, aber es gibt auch die Fälle, in denen unser Gegenüber unsere Gefühle schamlos ausnutzt. So ergeht's Mädchen und jungen Frauen, die auf einen sogenannten Loverboy hereinfallen. Ein Mann also, der ihnen Liebe vorspielt, um sie in die Prostitution zu zwingen. In Hamburg gibt es eine Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, denen das passiert ist. Und die Menschen, die dort arbeiten, die haben allein im vergangenen Jahr 250 Beratungen durchgeführt. Susanne Röse hat in Hamburg eine Frau getroffen, die in eine Geschichte mit einem Loverboy verwickelt war. Und die sich getraut hat, dir, Susanne, ihre Geschichte zu erzählen. Sag einmal, was genau ist ihr denn widerfahren?
Ja, du hast es ja schon ein bisschen geschildert. Also sie dachte, sie hätte ihren Traummann gefunden. Er hat also viel Zeit mit ihr verbracht, war natürlich liebevoll, aber auch großzügig und dabei aber gar nicht aufdringlich oder fordernd. Aber er hat sie ausgeführt in eine ganz andere Welt, in Bars. Er hat sie Freunden vorgestellt, auch in Bordellen. Und ja, die waren dort alle freundschaftlich, sagte sie, und nett. Und auch die Frauen dort, die dort arbeiteten, die waren ja wie Freundinnen, ganz nett. Und naja, irgendwann ist sie so ins Milieu reingerutscht, so nach und nach, ohne dass sie das gemerkt hat. Es war irgendwann auch normal für sie, sich dort aufzuhalten. Ja, und irgendwann war es auch für sie normal, sich zu prostituieren aus Liebe zu ihrem Loverboy. Mhm. Und ja, weil sie an eine gemeinsame Zukunft gedacht hat und gehofft hat. Und sie hat, wie Sarah, wir haben auch ihre Stimme nachgesprochen. Sie hat mir das so erzählt.
Für mich war das klar, dass das nicht für immer sein wird, weil er mir signalisiert hat, dass er mit mir irgendwann eine Familie gründen wird. Für mich war völlig klar, dass er der Mann meiner Zukunft ist. Und ich das jetzt machen muss, damit wir ein schönes Leben haben werden.
Ja, also der vermeintliche Liebhaber, der Loverboy, der hat sie, so hat Sarah genannt, das gesagt, ein Jahr lang umgarnt und Versprechungen gemacht. Und auf eine gemeinsame Zukunft hin hat sie das dann sich prostituiert.
Genau. Mhm. Und sag mal, und das, was du dir jetzt so gerade geschildert hast, ist das so eine typische Masche dieser Loverboys?
Ja, das ist die sogenannte Loverboy-Methode. Da werden die Mädchen und jungen Frauen ja quasi einer Gehirnwäsche unterzogen. Und das erklärt ganz gut der Kinder- und Jugendpsychiater Andreas Krüger von der Stiftung Ankerland.
Man sollte meinen, ja, das ist ja ganz naiv, darauf reinzufallen. Aber das ist eben der fiese Trick, dass diese Unbedarftheit, die Bedürftigkeit, da genau in diese Kerbe schlagen die Täterkreise und stellen so eine Illusion von absoluter Liebe, Zuwendung, Fürsorge, Begehrlichkeit her. Man darf nicht sagen, die Opfer fallen drauf rein. Mit so viel Niedertracht rechnet keiner.
Ja, er sagt auch, dass die Täter auf der einen Seite zwar sehr empathisch sind, aber auf der anderen Seite eiskalt. Und er sagt wörtlich, das seien perfekte Killertypen.
Mhm. Und sag mal, wie ist es dann für Sie weitergegangen, für Sarah?
Ja, wie gesagt, irgendwann hat sie sich tatsächlich prostituiert. Und irgendwann wurde dann aus dem vermeintlichen Liebhaber, sie hat lange Zeit noch an die Zukunft geglaubt mit ihm, ihr Zuhälter. Und er verlangte dann Tag für Tag 1000 Euro von ihr. 1000 Euro musste sie ranschaffen. Und da war von Liebe keine Rede mehr. Das sagt sie heute.
Da geht es nur ums Geld. Da geht es um eine Ware, nicht um eine Frau, nicht um einen Menschen. Da geht es um eine Ware, die weiterverkauft wird und ihr Wert daran gemessen wird, wie viel Geld sie verdient. Also es hat nichts mit Beziehung oder Menschlichkeit oder irgendwas zu tun.
Das hat natürlich lange gedauert, bis sie das erkannt hat. Warum hat das so lange gedauert? Ja, der Psychiater, der sagte, aus Scham und Schuldgefühlen heraus. Das hindert einen, das blockiert das Gehirn. Die große Liebe und jetzt ist es der Zuhälter, das schaltet man ab.
Kann ich mir auch total vorstellen, das ist total nachvollziehbar. Wie hat sie denn dann am Ende den Ausweg geschafft?
Ja, sie sagte, am Ende war sie tatsächlich kaputt, seelisch, körperlich, sie konnte nicht mehr. Sie sagte wirklich, sie war eigentlich nicht mehr zu gebrauchen und damit auch, ja, nutzlos, sage ich mal. So sagte sie es auch für ihren Zuhälter. Und dann hat sie sich irgendwann auch Hilfe geholt. Unter anderem auch bei der Beratungsstelle Fair Love. Du nanntest sie am Anfang. Fair Love heißt die Beratungsstelle. Ja, aber es geht ihr immer noch nicht gut, obwohl sie vor 2 Jahren ausgestiegen ist. Und sie hat immer noch mit den Folgen der sexuellen Ausbeutung zu kämpfen, seelisch, körperlich. Sie ist ohne Job, ohne Geld. Aber sie kämpft sich langsam zurück ins Leben.
Oh, ganz gruselige Geschichte und aber auch ganz, ganz toll, dass sie den Mut gefunden hat, sich jetzt wieder zurückzukämpfen. Danke, Susanne. Ja, und wenn ihr von der Loverboy-Methode betroffen sein solltet oder eure Kinder, die Beratungsstelle, Susanne, du hast sie gerade angesprochen, Hamburg Fair Love von der Hamburger Diakonie. Die Beschäftigten dort beraten auch Fachkräfte, also Erzieher und Sozialpädagoginnen. Und es gibt Präventionsworkshops für Schülerinnen. Und mehr zu dem Thema findet ihr auch in der NDR Hamburg App. Ja, so manches, was uns hier in Hamburg beschäftigt, ist in Berlin entstanden. Und so ist es auch mit den vielen Reformen, die CDU, CSU und SPD beschlossen haben, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und das dann auch noch möglichst sozialverträglich. Heißt für uns auch in Hamburg, Menschen mit Einkommen über 250.000 Euro sollen höhere Steuern zahlen. Und wenn wir krank sind, brauchen wir Atteste ab dem ersten Krankheitstag. Außerdem soll die Steuererklärung vereinfacht werden. Jenny Witt hat sich die Pressekonferenz in Berlin angehört. Sag mal, Jenny, wie viel Streit gab es denn diesmal zwischen den Koalitionspartnern?
Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen allerdings, dass sehr wenig durchgesickert ist diesmal, dass da wirklich alle den Mund gehalten haben, die den Mund halten sollten. Und heute Morgen war die Stimmung dann, so wie es sich anhörte zumindest, sehr, sehr positiv. Es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass Deutschland jetzt voranblickt in die Zukunft und auf die richtigen, soliden Füße gestellt wird, um das zu bewältigen mit Investitionen in Technologien und dass die Leute halt auch Zuversicht brauchen. Das sagte der Kanzler Friedrich Merz. Und dann hatten wir noch viel Danksagungen von der SPD und auch von Markus Söder für den kooperativen Spirit, der das alles irgendwie durchlaufen hat. Also da war eindeutig der Fokus auf Positivität und dass alle gemeinsam anpacken müssen. Und das bedeutet auch diejenigen, die vielleicht so die traditionellen CDU-Wähler wären, also die, ne, die wohlhabenderen Menschen im Land. Das hatte Merz auch recht klar gemacht, der Kanzler. Und genau, jetzt sehen wir so die Ergebnisse dieser Verhandlungen.
Und du hast dich dann ja anschließend in Hamburg umgehört, wie dieses Reformpaket nun ankommt. Fangen wir mal mit den Steuererhöhungen für die hohen Einkommen an und die steuerlichen Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen. Was hast du dazu gehört?
Ja, genau. Also nur um den Hintergrund nochmal zu geben. Es wird wohl so aussehen, dass Familien mit 2 Kindern und einem Einkommen von 60.000 Euro pro Jahr um die 600 Euro Entlastung bekommen sollen. Das ist ein bisschen höher als das, was die SPD gefordert hatte. Und genau, das bedeutet, wie du sagtest, dass Menschen mit höheren Einkommen einen höheren Steuersatz zahlen. Und sowohl die Sozialverbände und Wohlfahrtsverbände, also der Paritätische und der SOVD, als auch der Gewerkschaftsbund, der DGB in Hamburg, die sagen, das ist ein positiver Schritt und ein wichtiges Signal, so der SOVD. Der SOVD würde aber auch gerne noch ein Stückchen weitergehen und sagt, eigentlich hätte man diese Menschen mit großen Erbschaften und mit Vermögenswerten noch ein bisschen stärker belangen können, damit eben die soziale Gerechtigkeit gestärkt wird im Land. Generell also positives Feedback zu den Steuerreformen, aber generell in diesen Kreisen auf jeden Fall wird gesagt, es hätte durchaus noch ein bisschen mehr Luft nach oben gegeben.
Und aus der Stadt, was hast du da gehört? Beispielsweise der Finanzsenator?
Ja, der Finanzsenator sagt, es ist ein sehr gerechtes Steuerpaket. Ja, und er bezeichnet es als einen guten und wichtigen Reformschritt. Also in der Politik sieht man das aber auch sehr gemischt, ne? Wir haben natürlich dann Zuspruch von der CDU, ganz klar. Aber es gibt eben auch ganz, ganz gemischte Reaktionen. Die Grünen zum Beispiel sagen, ja, das ist schon mal ganz in Ordnung. Michael Gwos, der Vorsitzende der Grünen, grünen Fraktion, der sagt, das ist aber auch kein großer Wurf, dieses Reformpaket. Wie so oft bei Friedrich Merz, so quote wörtlich, sind die Versprechungen größer als die Ergebnisse. Wir erkennen aber grundsätzlich an, dass die Bundesregierung sich zu moderaten Entlastungen, insbesondere für Familien, durchgerungen hat. Und dann geht er aber gleich in die Kritik und sagt, völlig an der Lebensrealität vorbei geht die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und die Pflicht zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am ersten Krankheitstag. Und das ist so das eins der Reizthemen, was sich schon herauskristallisiert hat, weil natürlich auch die Ärztekammer Hamburg sich dazu geäußert hat und die ist wirklich gar nicht froh über diese Entwicklung.
Die Bundesregierung hatte ja auch versprochen, Bürokratie abzubauen. Aber eine Krankschreibung ab dem ersten Tag bedeutet ja auch gleichzeitig mehr Bürokratie, oder?
Also auf jeden Fall mehr gelbe Zettel, würde ich sagen. Ja, genau. Und selbst wenn die digital sind, natürlich, das sind mehr Vorgänge und es sind eben auch mehr Patienten in den Praxen. Und der Präsident der Ärztekammer Hamburg, Dr. Petram Imami, der sagt, gut, die Praxen stehen schon jetzt vor großen Herausforderungen. Wenn diese telefonische Krankschreibung abgeschafft wird, sagt er, dann belastet das die Praxen unnötig weiter. Und das bedeutet noch vollere Wartezimmer, längere Wartezeiten und dadurch werden eben auch Patienten benachteiligt, die wirklich dringliche und ernste Erkrankungen haben. Ne? Weil normalerweise, wenn man mit Schnupfen in die Praxis kommt, dann kann ja eh nicht so viel gemacht werden. Dann kriegt man halt diese Bescheinigung. Ne? Aber er sagt, das geht eben auf Kosten der Menschen, die wirklich dringlich eine ärztliche Behandlung brauchen. Also da ist schon eine Menge Kritik gekommen und auch vom DGB und der Linken, die sagen, dass die Menschen unter Generalverdacht gestellt werden. Aber natürlich sagt die Bundesregierung da implizit zumindest, dass da vielleicht mehr Menschen doch arbeiten könnten und vielleicht nicht ganz so krank sind, wie jetzt der Fall ist. Aber der Unternehmensverband Nord wiederum, die Arbeitgeber, die sagen, wenn Leute wirklich krank sind, dann müssen sie auch zu Hause bleiben und sich auskurieren.
Ja, danke schön, Jenny. Und wenn ihr einen Überblick haben möchtet über das gesamte Reformpaket, wir stellen euch ein paar Links in die Shownotes. Ihr erinnert euch vielleicht, mitten in Harburg zwischen zwei Schulen sind ja im Juni schon wieder Schüsse gefallen, und zwar vor der Drogenhilfeeinrichtung Abrigado. Diese Woche Dienstag hat die Harburger Bezirksversammlung dann einstimmig beschlossen, das kann so nicht bleiben, die Einrichtung, die muss woanders hin. Die Frage blieb aber, wer hat denn eigentlich geschossen? Und ja, darauf gibt es seit heute eine Antwort. Und damit hat sich unser Polizeireporter Elias Bartel beschäftigt. Was weißt du über die mutmaßlichen Täter, Elias?
Ja, also ich weiß, dass es wohl vorgestern Durchsuchungen gab von der Polizei. Das haben sie heute mitgeteilt. Und zwar hat das SEK da morgens drei Wohnungen durchsucht. Also die haben da die Zugangssicherung gemacht. Ist ja auch gefährlich, wenn es um mutmaßliche Schützen geht. Mhm. Und dann hat das Drogen- und das Gewaltdezernat vom LKA da durchsucht und sogar zwei Männer vorläufig festgenommen. Mhm. Das ist ein 31-Jähriger und ein Mitte-40-Jähriger. Und die sind dann erstmal beide in Untersuchungshaft gekommen, aber einer wurde wieder freigelassen, gegen den anderen wurde dann Haftbefehl erlassen, der sitzt noch immer in Untersuchungshaft. Genau, und bei denen könnte es sich um die Schützen handeln, das ist aber noch nicht ganz klar, weil die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, dass die Ermittlungen andauern, insbesondere auch zu den Schützen oder zu dem Schützen.
Und sag mal, haben die beiden Männer denn überhaupt was mit der Drogeneinrichtung zu tun?
Also bei den beiden handelt es sich auf jeden Fall nicht um unbescholtene Bürger, sage ich mal. Denn man hat auch Waffen bei ihnen gefunden, kleine Mengen Drogen und Bargeld. Das heißt, sie waren auf jeden Fall schon mal bewaffnet. Es geht um illegalen Waffenbesitz, also durften sie diese Waffen auch nicht haben. Und ob sie jetzt zu dieser Drogeneinrichtung gehören, dazu sagt die Polizei noch nichts, weil die Ermittlungen ja auch noch laufen. Bei einem hat jedenfalls der Tatverdacht so weit ausgereicht, dass der Richter ja Untersuchungshaft angeordnet hat. Und der andere bei dem offenbar nicht, weil der ist wieder auf freiem Fuß.
Also Bargeld habe ich auch zu Hause, aber ich nehme an, bei den beiden Männern handelt es sich um etwas größere Mengen, als ich sie wahrscheinlich habe, oder?
Ich weiß nicht, also 34.000 Euro sollen das gewesen sein. Die habe ich nicht unterm Kopfkissen. Ich glaube, du auch nicht.
Nein.
Also sind die bei der Polizei jetzt sicher in der Asservatenkammer erstmal. Und dann wird geschaut, wo kam das Geld her? Ist das vielleicht sogar Drogengeld?
Wie ist deine Einschätzung? Wird es denn für die Menschen, die am Schwarzenbergpark in Harburg wohnen und die Schulen dort besuchen, jetzt ruhiger durch die Festnahmen?
Also es war ja schon wirklich, wirklich viel los in den Tagen auch vor dieser Schießerei, wo der Mann dann verletzt wurde. Das ging ja den Donnerstag, war die Polizei da schon im Einsatz davor. Dann den Tag danach, den Freitag auch, da wurden auch Schüsse gemeldet. Dann am Wochenende nachts auch nochmal und Montag wurde dann ja der Mann angeschossen vor 2 Wochen. Danach ist es schon ruhiger geworden. Also soweit ich weiß, ist es da jetzt nicht nochmal zu Schüssen gekommen, beziehungsweise sind keine Schüsse mehr gefallen. Und die Polizei hat ja auch am Tag, wo der Mann angeschossen wurde, schon eine Pistole sicherstellen können. Die war auf dem Friedhof versteckt in einem Baumstumpf. Also ich gehe davon aus, dass wirklich, dass das der, ja, wie sage ich, traurige Höhepunkt war, dass der Mann da angeschossen wurde. Und danach, ja, ist es jetzt bisher ruhiger geblieben. Drücken wir die Daumen, dass es auch so bleibt.
Ja, das tun wir mal. Dankeschön, Elias. So, das war's von uns heute. Und zum Feierabend habe ich noch einen kleinen Tipp. Falls ihr Schulkinder habt, die noch einen Ranzen brauchen. Ranzen sind ja so irre teuer geworden. Zwischen 100 und 250 Euro habe ich gesehen. Ja, und dann, wenn ihr so einen braucht und nicht kaufen wollt, dann könnt ihr in Hamburg in einen der Help-Stores gehen und euch einen Gebrauchten geben lassen. Umgekehrt könnt ihr die gebrauchten Schulranzen eurer Kinder auch spenden, und zwar einfach in einer Budni-Filiale oder bei Hanseatic Help. Habt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.